Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, der Herr ist auferstanden. Ich glaube, man muss es einfach noch häufiger hören, damit man das so checkt, weil das ist ja schon eine echt unglaubliche Nachricht. Also, der Herr ist auferstanden, von den Toten zurückgekommen. Mein Name ist Ruben Lambertus, ich bin Pastor in Ausbildung dieser Gemeinde und heute geht es um diese unglaubliche Geschichte. Was war die letzte unglaubliche Nachricht, die ihr gehört habt? Wo ihr dachtet, das kann nicht sein. Es kann ja sein, das war zu schön, um wahr zu sein. Es könnte auch sein, es war zu schlecht, um wahr zu sein oder zu frustrierend. Das ist mir als erstes eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehserie Realer Irrsinn kennt. Das ist von Extra 3 so ein produziertes Ding. Da werden immer so Projekte vorgestellt, die zum Haare raufen sind, die wirklich unglaublich sind. Man will es nicht glauben, wie viel Geld da rausgeschmissen wird. Eins dieser Projekte war vor ein paar Jahren ein bisschen nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und da wurde mitten im Nirgendwo, im Moorgebiet, wo wirklich gar nichts war, Glasfaserkabel verlegt. Und es lag daran, weil bei der Stadt war da noch so, an irgendeiner Straße war da noch eine Adresse gemeldet. Da stand mal ein Haus, mit Betonung auf Stand. Es war nicht mehr da, aber die Adresse war noch gemeldet. Und deswegen ist das in den Planungen für den Glasfaseraufbau irgendwie mit berücksichtigt worden. Also wurde mitten in den Wald Glasfaser gelegt. Man will nicht wissen, was das die Gemeinde gekostet hat an Steuergeldern. Das ist so eine Geschichte, die ist irgendwie unglaublich. Man will sie fast gar nicht wahrhaben. Man muss die Sendung übrigens mit Vorsicht genießen, weil sonst verliert man jeglichen Glauben an das, was unser Staat hier tut. Oder nicht tut. Genau. Die letzten Wochen, Adi hat es schon erwähnt, waren wir im Bibelprojekt unterwegs. Und eigentlich waren es sogar die letzten Monate, das ist ja schon echt eine Weile, dass wir da mit unterwegs waren. Und wir haben gelesen und in Bibelprojektgruppen diskutiert und Predigten gehört, alles rund um diese Bewegung des Reiches Gottes. Wir haben gelesen und gehört, wie das Reich Gottes sich durch Jesus auf dieser Welt ausgebreitet hat. In den Predigten haben wir angeguckt, wie ganz am Anfang schon die Mutter von Jesus über diesen König, der da kommt, singt. Und dann ging es weiter über das, was Jesus getan hat und worüber er gepredigt hat. Er hat vorgestellt, wie das sein wird, dieses Reich Gottes. Er hat gezeigt, dass er Macht hat, indem er Wunder getan hat, Menschen geheilt hat. Und dann sind wir danach weitergegangen in der Apostelgeschichte, wo wir gesehen haben, wie sich das Reich Gottes danach durch die Nachfolger von Jesus ausgebreitet hat, die erfüllt von dem Heiligen Geist alles Mögliche gemacht haben und so aus seiner kleinen, geografisch ja sehr begrenzten Bewegung ein internationales Ding wurde, wie sich das Reich Gottes ausgebreitet hat. Dabei haben wir ja eigentlich den Höhepunkt oder den entscheidenden Punkt dieser Geschichte im Bibelprojekt so rausgeschnitten und jetzt passend zur Osterwoche wieder hinten dran geklatscht. Dieser Höhepunkt, dieser entscheidende Teil, das ist das, worum es in Ostern geht. Wir haben die Geschichte nämlich so erzählt, als wäre Jesus irgendwie unterwegs und dann waren seine Jünger unterwegs, aber was dazwischen passiert ist, haben wir mal eben ausgelassen. Und Jesus hat diesen tollen Plan für die Welt, wo Frieden herrscht, wo Arme nicht mehr arm sein müssen, wo Unterdrückte nicht mehr unterdrückt sein müssen, wo Gerechtigkeit, wirkliche Gerechtigkeit herrscht, wo man ohne Sorgen vor dem nächsten Tag lebt. Und dann zeigt er sich selbst als einen Anleiter für dieses Reich, der wirklich gut ist, der nicht seine Macht missbrauchen wird, der sich um die kümmert, die es am schlechtesten geht und der selbst völlig demütig dasteht. In einer Predigt ging es darum, wie Jesus auf so einem Berg war und er wurde dann irgendwie so verwandelt in was Göttliches und hat dort in dieser ganzen Herrlichkeit schon fest im Blick gehabt, dass er sich erniedrigen wird, dass er sterben würde für andere. Also eine tolle Vorstellung seines Reiches, er als Anleiter, auch super Typ. Und dann geht das Ende irgendwie schief. Jesus legt sich mit den falschen Leuten an und wird hingerichtet. Er stirbt am Kreuz. Wenn das das Ende der Geschichte gewesen wäre, dann würden wir hier nicht sitzen. Wenn das das Ende der Geschichte gewesen wäre, dann hätten wir uns auch diese ganze Apostelgeschichte sparen können. Die wäre wahrscheinlich gar nicht so zustande gekommen. Vielleicht wüssten wir auch gar nicht so viel von Jesus. Wenn das nämlich das Ende gewesen wäre, dann wäre Jesus einfach nur so ein netter Typ vor 2000 Jahren gewesen. Mit tollen Ideen, aber vielleicht einer schlechten Herangehensweise, wenn es dann am Kreuz endet. Aber es ist ja nicht das Ende der Geschichte. Und ein Teil dessen, wie diese Geschichte weitergeht, lese ich euch jetzt vor aus Lukas 23, Vers 55 bis 24, 12. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten es nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern, die dort waren. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Das war ein Teil der Auferstehungsgeschichte. Ein Teil dessen, wie diese Geschichte eben nicht geendet hat mit dem Kreuz. Der Bericht sagt, ja, Jesus ist gestorben. Er wurde begraben. Man weiß, sie wussten sogar, wo er begraben war. Und es sah aus, als wäre dieses ganze Reich Gottes-Ding irgendwie so an seinem Ende angekommen. Was ein Ereignis. Aber dann kommt er von den Toten zurück. Die unglaubliche Nachricht, er lebt. Zwei Tage später läuft er wieder durch die Gegend. Und durch dieses Ereignis allein bekommt all das, was Jesus vorher gesagt und getan hat, all das Gerede von dem Reich Gottes und das, was er bringen wird, auf einmal ein ganz anderes Gewicht. Denn all das findet hier seine Bestätigung, seine Grundlage. Manchmal bezeichnen wir Christen die Bibel ja als ein Liebesbrief Gottes an uns. Und weil in der Bibel steht, dass Jesus das Wort Gottes schlechthin ist, ist auch er quasi dieser Liebesbrief an uns. Und wenn der Liebesbrief zu kuschelig oder schnulzig klingt, dann einfach Brief. Gott schreibt uns einen Brief. Und in diesem Brief geht es um das Reich Gottes. Aber dieser Brief wäre nichts wert, wenn er nicht versiegelt worden wäre. In so einem Briefsiegel, da wird deutlich gemacht, da macht der Absender deutlich, dieser Brief ist von mir. Er wurde auch nicht geöffnet. Das, was ich da reingeschrieben habe, sind meine Gedanken, meine Worte. Und also für das, was Jesus getan hat, ist die Auferstehung quasi wie der Siegel auf dem Brief. Und wenn damals so ein Brief verschickt worden ist oder ein anderes Dokument mit dem Siegel von nicht einfach nur irgendeiner Person, sondern jemand sehr hoch angesehenes, jemand, der vielleicht auch staatliche Gewalt hatte, ein König oder ein Fürst oder so, dann galt das, was da drin ist, ja eben auch als Gesetz. Der Siegel bestätigt das, was im Inhalt steht. Er sagt, der Autor ist der und der und hat damit Autorität. Jesus hätte ja einiges behaupten können. Er hätte von diesem tollen Reich erzählen können, wo Frieden herrscht und so weiter und so fort. Aber wäre die Auferstehung nicht gewesen, dann wäre das halt irgend so ein Brief gewesen von irgendwem. Aber mit der Auferstehung gibt Gott seinen Stempel auf diese Geschichte und sagt, all das, was hier passiert ist, all das, was ihr hier gehört habt, das ist mein Wirken gewesen. Das ist Gottes Werk. Er ist dieser Siegel. Nur Gottes Kraft kann jemand von den Toten wieder lebendig machen. Das ist nicht anders möglich. Wer sollte es sonst sein? Nur er kann diesen Stempel geben. Und das Coole ist, Gott sagt uns, diese Kraft, dieser Stempel, der gilt auch uns. Auch wir haben diese Kraft. In 1. Korinther 6, Vers 14 zum Beispiel, da heißt es, und genauso wie Gott den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod aufwecken und uns unseren Körper wieder lebendig machen. Oder in einem anderen Brief schreibt Paulus in Epheser 1, Vers 19, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Kraft Gottes, das Siegel zu seiner Botschaft, das wirkt in uns. Er sagt, das ist nicht nur, das hat er nicht nur einmal bei Jesus gemacht, sondern das ist das, was in uns lebt, was in uns am Wirken ist. Wenn wir sterben und wieder lebendig werden, aber auch jetzt schon in dieser Welt. In den Berichten oder in diesem Bericht, den wir gerade zum Teil gehört haben von der Auferstehung, sind ja die Jünger jetzt nicht sofort überzeugt von dem, was Jesus da erzählt. Sondern was die Frauen da erzählen. Sie können es nicht glauben. Auch verständlich, ihre Welt war zusammengebrochen, sie hatten Jesus irgendwie erlebt, er war tot, Tote stehen nicht wieder einfach so auf. Und dann kommen halt diese Frauen vom leeren Grab zurück und berichten das, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger reagieren mit Unglaube. Sie sagen, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Leeres Gerede ist noch ein bisschen zurückhaltend übersetzt. Man könnte auch sagen, Quatsch oder Blödsinn oder ausgedachten, Also es ist wirklich, die waren überhaupt nicht überzeugt. Die waren nicht mal im Ansatz so intrigued. Außer vielleicht Petrus, der dann losläuft. Ein Toter lebt wieder. Das passiert doch nicht. Und später, in dem Text, hören wir dann, wie Jesus zu ihnen in das Zimmer reintritt. Und dann reagieren sie aber trotzdem immer noch mit Unglauben. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus, und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Jesus zeigt ihnen dann seinen Körper, bietet ihnen sogar an, dass sie ihn anfassen, um zu zeigen, dass er kein Geist ist. Aber da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Also jetzt kommt Jesus mit dem Angebot, macht so eine kleine Performance, um zu zeigen, Leute, ich bin's wirklich, ich lebe wirklich. Er musste irgendwas geben, weil die Jünger konnten das nicht begreifen, dass da jemand, den sie sterben haben sehen, wieder lebendig vor ihnen steht. Ich finde das schon mal sehr beruhigend, weil zu glauben, dass jemand von den Toten zurückgekommen ist, ist ja schwer genug, wenn man das alles nicht gesehen hat. Anscheinend auch schwer genug, wenn man es gesehen hat. Im Familiengottesdienst vor zwei Stunden habe ich die Auferstehung mit dem Bild der Raupe und des Schmetterlings verglichen. So eine Raupe, die frisst sich ja voll, baut sich dann so einen Kokon, der sich nicht bewegt und deswegen recht leblos wirkt eigentlich. Und daraus kommt aber überraschenderweise, wenn man es nicht wüsste, ein Schmetterling. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte keine Ahnung von Schmetterlingen. Man hätte auch noch nie in seinem Leben einen Schmetterling gesehen. Und dann beobachtet man so eine Raupe über so ein paar Tage, die wird irgendwie immer dicker und so. Und an einem Morgen ist die Raupe nicht mehr da und nur noch dieser komische Kokon. Und denkt so, ja gut, das war's dann wohl mit diesem Tier. Kurze Lebenszeit. Wenn dann einem jemand sagt, ja, pass auf, aus diesem Ding wird bald ein fliegendes Tier. Vorher konnte es ja noch nicht fliegen, aber jetzt wird es ein fliegendes Tier. Das ist auch bunt und sieht wunderschön aus. Da würde man auch denken, ja, weiß nicht, ob aus so einer grünen Raupe jetzt ein fliegendes Tier wird. Für uns voll leicht verständlich, weil wir haben Schmetterlinge gesehen. Also wissen wir, dass aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Und dieses Sehen, das ist das, was quasi auch den Jüngern dann geholfen hat, zu checken, ey, das, was eigentlich nicht möglich ist, das, was man sich nicht wirklich vorstellen kann, das passiert hier. Jeder ist anders gestreckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier genug Leute sind, die mit dieser Frage, was, kann man das so glauben, Toter wieder lebendig, genug hier sitzen, die diesen Zweifel nachvollziehen können. Ich kann auch sehr gut an alle möglichen Zweifeln, was so im christlichen Glauben so dazugehört, alles nochmal hinterfragen und nochmal gut drüber nachdenken, ist das so und ist das so und ja, das klingt irgendwie auch ein bisschen seltsam, warum muss das jetzt so sein? Aber ich merke immer wieder, das, worauf sich's am Ende zuspitzt, also die Frage, die wirklich zentral wird am Ende, ist doch, kann ich glauben, dass Gott diesen Jesus vor 2000 Jahren von den Toten zurückgebracht hat? Kann ich das glauben? Weil wenn ich diesen Siegel glauben kann, dann kann ich auch glauben, was in dem Brief steht. Aber an der Frage hängt es. Und wir merken, die Frage ist ja auch normal, war ja auch für die Jünger normal. Und selbst wenn wir diese Frage rational mit Ja beantworten können, so, ja, ich glaube, da ist Jesus von den Toten auferstanden, dann merken wir doch immer wieder an so dem, wie wir reagieren oder wie wir denken, dass nicht immer völlig klar ist, dass wir das so glauben. Dass Gottes Kraft wirklich in mir wirkt. Dass da diese Kraft, die jemand anderen von den Toten zurückgeholt hat, in mir am Werk ist. Wenn dann irgendwann mal was nicht läuft oder ich niedergeschlagen bin oder gestresst bin, vor irgendeiner großen Herausforderung stehe, dann frage ich ja nicht, ah ja, okay, Gottes Kraft in mir, kein Problem, Vertrauen, sondern ich bin eher so, was muss ich jetzt tun? Wie kriege ich das jetzt noch gerettet irgendwie mit so viel Einsatz hin? Oder man gibt auf, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Selbst wenn ich bete und gedacht habe, jetzt habe ich es Gott abgegeben und vertraue ihm, dass er die Kraft in mir ist, versuche ich danach trotzdem noch alles so selbst zu handeln und genau, Gott wirkt dann ja auch irgendwie so damit, ne? Aber ich muss ja machen irgendwie. Und es muss nicht die Realität sein, dass jetzt irgendwie Gottes Kraft in dir wirkt. Es könnte auch der Auftrag sein, den Gott uns gegeben hat. Oder die guten Gedanken, die er für dein Leben hat. Wie sehr glaube ich wirklich daran, dass dieser Brief wahr ist? Wenn nämlich stimmt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist all das, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Dann steht es auf einer ganz anderen Liga, als wenn das einfach nur so eine Büchersammlung von vor ein paar hundert Jahren ist. Und so ist Angst oder Gemütlichkeit oder auch Scham oder Leistungsdruck alles irgendwie ein Ausdruck davon, dass wir irgendwo doch noch daran zweifeln, dass tatsächlich diese Kraft Gottes unter uns wirksam ist. Dass das wirklich vor 2000 Jahren passiert ist und dass das Auswirkungen auf mich heute hat. Was hat also damals bei den Jüngern dazu geführt, dass sie irgendwie von diesem sehr skeptischen Blick, so leeres Gerede, Geschwätz, von diesem Unglauben hin zu denen wurden, zu diesen Aposteln, die den Glauben weiterverbreitet haben, die Wunder getan haben in Gottes Auftrag und so weiter. Was ist dazwischen passiert? Ganz einfach, Jesus ist ihnen begegnet. Jesus ist ihnen begegnet und zwar in ihrem Zweifel. Ich finde das gerade in diesem Auferstehungsbericht bei Lukas so wunderbar, wie Jesus ihnen im Zweifeln begegnet. Erstejenige, der sagt, hey, guckt meine Hände und Füße an. Ihr könnt mich anfassen, wenn ihr euch vergewissern wollt. Er ist derjenige, der danach fragt, habt ihr was zu essen? Damit ich euch zeigen kann, ich bin wirklich lebendig. Es sind ja nicht die Jünger, die sagen, ey, es fällt uns noch ein bisschen schwer zu glauben, aber wenn du hier dieses Kunststück vollführen könntest, dann sähe das schon besser aus. Sondern Jesus begegnet ihnen in ihrem Zweifel. Was jetzt nicht so klug gewesen wäre von den Jüngern, wer hätten sie dieses Angebot jetzt ausgeschlagen? So, habt ihr was zu essen? Und die Jünger so, ja, wir hätten schon was zu essen, aber ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen peinlich, Jesus so auf die Probe zu stellen. Also, der steht ja schon vor uns. Vielleicht sollten wir das einfach so glauben. Und das mit dem Essen lassen wir mal. Das muss ja nicht sein. Oder ja, mit dem Essen, gute Idee, Jesus, das wäre echt ein gutes Zeichen. Aber was, wenn das nicht klappt? Also was, wenn wir denen ja jetzt so einen Fisch präsentieren und dann kann er es aber irgendwie doch nicht essen oder so? Also will man das Risiko eingehen, dass irgendwie das dann nicht bestätigt wird, dann versuchen wir es lieber so mit so einem halben Glauben, oder? Das ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und das Risiko, Jesus eine Fisch zu präsentieren, ist nicht so groß. Aber ich glaube, häufig sind wir nicht so bereit, diese darauf zu antworten, auf dieses, habt ihr etwas zu essen für mich? Jesus bietet uns an, ihm, dass er uns zeigen will, dass er Kraft hat, dass er uns zeigen will, dass er wirklich lebendig ist, auch jetzt, heutzutage. Es gibt dieses sehr bekannte und vielleicht für den einen oder anderen schon totgeredete Beispiel von einem Stuhl. So ein Stuhl, den kann man sich sehr gut anschauen, den kann man auch, wenn man will, studieren und dann guckt man sich so die Stuhlbeine an und die Sitzfläche und die Lehne und guckt das so alles an und denkt, ja, das sieht aus wie ein Stuhl. Die Frage ist jetzt, hält er mein Gewicht? Kann ich diesem Stuhl vertrauen? Und das wird man nicht rausfinden, indem man noch eine Runde um den Stuhl dreht und sich nochmal das Bein, das sieht auch gut aus, anguckt, sondern indem man sich auf den Stuhl draufsetzt. Nur dann wird man checken, ob der Stuhl auch hält oder nicht. Und das ist quasi das, was Jesus den Jüngern anbietet. Gebt mir einen Fisch. Geht diesen Glaubensschritt, um zu sehen, dass sie aus ihrem Zweifel heraus bewegt werden können. Neben der Erfahrung, also dem Erleben, dass Gott tatsächlich Kraft hat, gibt es gerade in der Apostelgeschichte, haben wir das immer wieder gehört, noch einen zweiten Grund, der uns Gewissheit geben kann, der uns von unseren Zweifeln wegbewegt. Und das ist der Heilige Geist. In der Apostelgeschichte begegnen wir ja auch echt vielen Leuten, die den christlichen Glauben kennenlernen, die irgendwie dieses Reich Gottes für sich annehmen, aber die haben auch alle Jesus nicht erlebt. Die haben ihn nicht erlebt vor seinem Tod und die haben ihn auch nicht nach seinem Tod irgendwie gesehen oder so. Aber was immer dazugekommen ist, wenn sie angefangen haben zu glauben, ist der Heilige Geist. Und erfüllt vom Heiligen Geist. Und das hat ihnen Gewissheit gegeben. Davon werden sie begleitet. Und Paulus schreibt das auch. In 2. Korinther sagt er, Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Hier kommt das Siegel wieder vor. Gott hat sein Siegel gegeben, nicht nur in der Auferstehung, sondern auch für uns persönlich durch das Wirken seines Geistes. Also da, wo ich erlebe, dass Gottes Gaben in mir vorhanden sind, dann ist das ein Siegel, eine Bestätigung. Ey, Gott ist hier am Wirken. Oder da, wo ich merke, der Heilige Geist verändert mein Leben in die richtige Richtung. Das sind Sachen, die mich vor ein paar Jahren geplagt haben, die jetzt nicht mehr der Fall sind. Dann ist das auch etwas, wo Vertrauen wachsen darf. Es wächst im Erleben, in dem Fisch hingeben und da, wo wir den Heiligen Geist erleben, als der unser Siegel ist. Es ist dieser Geist, diese Kraft Gottes, die Jesus damals lebendig gemacht hat, die ihn von den Toten zurückgeholt hat ins Leben. Und es ist die gleiche Kraft, sagt uns die Bibel, die in uns wirkt. Der Geist, der in uns lebt. Und wenn uns das schwerfällt, das zu glauben, was mal so sein wird und mal nicht so sein wird, dann denke ich, gibt es ein Gebet, was wir mit einem, wie ich finde, sehr klugen Mann, Jesus zurufen können. In Markus 9 sagt ein Mann zu Jesus: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich will doch glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich lege ihm den Fisch hin. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du den Tod besiegt hast, dass du wahrhaftig lebendig geworden bist, dass das, was unglaublich wirkt, dass das tatsächlich Realität geworden ist. Und dass Leute das damals sehen konnten, dass du uns durch deinen Geist die Möglichkeit gibst, dieses Siegel auch zu erkennen für den wunderschönen Brief, den du an uns geschrieben hast. Und Jesus, wir preisen dich, dass du herrlich bist und groß bist, dass der Tod dich nicht besiegen konnte, sondern du den Tod besiegt hast und dass diese Realität für uns gilt, dass wir nicht mit dem Tod enden werden, dass die Kraft Gottes in uns lebt. Dafür soll dein Name hoch erhoben sein. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.